Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Weiterhin im Homeoffice, aber aktuell nicht zu Tisch. Christian Pavlic, ich grüße.
Schöne Grüße aus Ostfildern.
Wie ihr hört da draußen, liebe Leute, auch an euch natürlich Grüße. Das ist weiterhin so, dass wir im Homeoffice sind, dass wir dezentral produzieren. Das heißt, seht uns nach, wenn es ab und an ein bisschen knirscht und knarzt und wackelt hier, ja, weil wir einfach nicht unser gewöhnliches Aufnahmesetup zur Verfügung haben. Dennoch wollen wir euch heute durch eine schöne Sendung führen, aber auch vor allem mit euch, denn wir haben den Fragenpott, den wir die letzten Wochen angekündigt haben, jetzt einfach mal durchgezogen, haben also große Teile der Sendung werden wir bestreiten mit Fragen, die per Mail von euch eingingen, die über Voicemail, über WhatsApp bei uns reinkamen. Und das wird also die Sendung so ein bisschen tragen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Themen rund um den VfB, auf die wir vorab so ein bisschen eingehen wollen. Das ist zum einen mal natürlich der Rückblick auf die letzten Tage. Was war so los an der Mercedesstraße? Und dann haben wir noch einen Themenblock. 100 Tage Klaus Vogt, der VfB-Präsident, der vorübergehend bis Oktober gewählte, hat seine ersten 100 Tage seiner Amtszeit absolviert. Wir wollen ein bisschen draufschauen, was ist denn da so passiert? Und was eben nicht. So, Christian, trainingsfrei in Bad Cannstatt, so, was sagt man denn dazu? Da unten ist echt, da ist so dieses typische Tumbleweed-GIF, könnte man da durchlaufen lassen. Es ist einfach keiner auf der Vereinsanlage da unten, weil die Jungs, alle Mannschaften nach Hause geschickt wurden und auch die Profis natürlich zu Hause individuell arbeiten müssen.
Trainingsfrei in Cannstatt und ja, auch für uns beide ist das ja auch teilweise echt schrecklich. Also ich kann da wirklich auch nur von mir persönlich sprechen. Es ist ja so, nicht nur, dass das Spiel nicht stattfindet und das ganze Brimborium drumherum, was man dann so über so ein Fußballspiel, das 90 Minuten auf dem grünen Rasen stattfindet, berichtet, sondern mir fehlen wirklich so Kleinigkeiten wie eine Spieltagspressekonferenz, ein, zwei Tage vor dem Spiel, in der wir irgendwie darüber berichten und der Trainer in den seltensten Fällen wirklich was Großartiges preisgibt. Aber selbst solche Kleinigkeiten sind mir letzten Freitag beispielsweise aufgefallen, wo ich dachte, was würde ich jetzt geben für so eine VfB-Spieltagspressekonferenz und den Spieltagsblock? Da merkt man erst, was einem so richtig fehlt, ne?
Ja, das ist ganz einfach das Thema Rhythmus. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Wir Pressemenschen haben ja, die sich hauptsächlich mit dem VfB auseinandersetzen und die haben natürlich den gleichen Rhythmus wie die Jungs auch. Ja, dieses Wettkampfding, das fehlt halt jetzt. Ja, du hast das Spiel am Wochenende, da ist alles unter Volllast, dann hast du ein, zwei Tage, wo ein bisschen langsamer vonstatten gehen, ein bisschen lose ist und dann so ab Mitte der Woche fährst du wieder langsam die Maschine hoch aufs Wochenende hin. Ja, und das fehlt. Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Dazu kommt auch der Umstand, dass du halt zu Hause bist und die Bude nicht verlassen kannst und den Großteil des Tages in der Jogginghose hier rumeierst.
Ja, wenn es denn die Jogginghose überhaupt ist.
Ja, genau, richtig. Ja. Newsletter schreibe ich gerne auch mal in der Unterhose, aber wie auch immer. Nein, also es ist tatsächlich schwierig für uns alle und das ist natürlich für euch Hörer da draußen bestimmt genauso. Es sind keine einfachen Zeiten heute.
Aber Philipp, du hast angesprochen, es ist zwar offiziell trainingsfrei, also kein Teamtraining, aber die Spieler haben ja alle ihr Programm mit nach Hause bekommen und das wird auch getrackt in gewisser Form, ne?
Na klar, also das ist natürlich so, dass Trainingssteuerung ein wichtiges Thema ist jetzt gerade. Ja, also sie haben ihre Sport-BHs mitbekommen, das sind so Überzieher, da ist alles drin, da ist Vitaldaten werden da gecheckt, GPS-Tracking drin. Das heißt, es ist alles dezentral steuerbar und messbar, was die Jungs da machen. Und das ist also, ist ja klar, ja, fraglich wird es dann halt oder spannend wird es dann halt, wenn es irgendwann weitergehen sollte. Die DFL hat ja jetzt angekündigt, den Vorschlag eingebracht, der muss noch formal beschlossen werden, bis zum mindestens 30. April weiter zu pausieren. Welchen Mannschaften es dann gelingt, schnell wieder hochzufahren, also wirklich, der Fitnesszustand wird sich nicht allzu ändern, aber die mentale Komponente eben, wie komme ich jetzt wieder nach so einer Pause, sollte es weitergehen in den Wettkampfmodus, das wird sehr spannend sein. Und die Mannschaften, die das am besten schaffen, die werden sich am Ende dann auch durchsetzen.
Ja, das ist alles wie ein riesiges, nicht enden wollendes Timeout, auch für die Mannschaften. Deswegen, wie du gesagt hast, nicht nur die physische Komponente, sondern auch die psychologische. Wie geht man damit um? Zum Beispiel, wie geht man bei Arminia Bielefeld damit um? Und ja, wir werden natürlich auch nachher noch darüber sprechen, ob und inwieweit dann eben weitergespielt wird, wie sich das auswirkt. Das sind alles Dinge, die haben wir alle noch nicht erlebt, die haben die Verantwortlichen alle noch nicht erlebt. Das ist sehr, sehr, sehr spannend alles.
Nee, absolut. Und aber in dem Kontext ist es erstmal schön, dass sich auch beim VfB, dass es einen Gehaltsverzicht geben wird. Das heißt, die Profis verzichten zugunsten anderer Mitarbeiter im Unternehmen oder zugunsten des Unternehmens an sich auf Teile ihres Gehalts. Das hat Hitzlsperger mittlerweile angekündigt, aber wer fleißig in den sozialen Netzwerken, offiziell ist es noch nicht, aber wer fleißig in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der hat mit Sicherheit Frau Grahl gehört, die ja sich schon bitterlich darüber beschwert hat, dass eben jetzt Teile des Gehalts fehlen. Also das wird kommen. Ist auch richtig so. Ich finde das richtig und wichtig, dass man sich solidarisch zeigt. Das hat jetzt erfreulicherweise im gesamten Fußballbusiness Deutschlands überall an vielen Standorten eingesetzt. Man denkt da auch an so Aktionen, wie die noch weitergehen, wie We Kick Corona von Jo Kimmich und von Leon Goretzka. Also das ist sehr schön, was da passiert. Das ist lobend zu erwähnen und ich hoffe auch nachhaltig, denn auch nach dieser Krise wird es irgendwann weitergehen und ich hoffe, es hat so ein bisschen Auswirkungen auf die Zeit danach. Es wäre notwendig.
Exakt. Das ist das, worin man so schwierig die Zeiten gerade sind, aber wo man möglicherweise auch eine Chance sehen kann, wo wir vielleicht dann in 2, 3, 4 Jahren sagen, hey, das Ganze hat uns auch als Gesellschaft vielleicht gut getan, ja, also aus soziologischer Sicht, dass wir sagen, wir sind doch eine solidarischere Gesellschaft geworden, der eine hilft dem anderen. Ich merke das an so Kleinigkeiten wie, also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, die aber irgendwie abhanden kommen. Wie, ich habe, glaube ich, selten meine Nachbarn so häufig gegrüßt wie in den letzten Tagen, weil das irgendwie ja alles so abhanden gekommen ist bei uns. Mittlerweile siehst du, die grüßt dich vom Balkon. Das sind Dinge, wo du dann auch wieder Hoffnung schöpfen kannst und wo, ja, wir vielleicht, wenn das alles irgendwann einigermaßen glimpflich abgeht, sagen können, hey, wir haben daraus gelernt und das Ganze hat uns dann doch möglicherweise ein Stück weit auch weitergebracht in bestimmten
Man schaut mehr auf den anderen oder auf die anderen, gerade in seinem persönlichen Umfeld, Nachbarn und so weiter. Das ist definitiv schön. Es ist schade, dass solche Selbstverständlichkeiten jetzt auffallen, die eigentlich einfach immer gegeben sein sollten. Wir können auch an euch da draußen nur den Aufruf richten, Leute, zeigt euch solidarisch, seid hilfsbereit, geht gut miteinander um und bleibt natürlich gesund und weitestgehend zu Hause, ist ja klar. Da vielleicht noch zu dem Thema, zum Themenkomplex nochmal ein kleiner Schwenk auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Das war ja sowas wie das Spiel 0, also das letzte Bundesligaspiel im deutschen Fußball vor Zuschauern. 2 Tage später hat noch Leipzig gegen Tottenham gespielt, aber Bundesliga war das letzte Spiel oder zweite Bundesliga und da haben ja viele befürchtet, das wird ein riesiger Infektionsherd, so wie das in Italien in der Champions League Partie nachweislich der Fall war. Und da gibt es jetzt gute Nachrichten von offizieller Seite, also unser Kollege Carlos Ubina hat das die Tage aufgearbeitet, das lest ihr auf stuttgarternachrichten.de, das Stück, oder auch stuttgarterzeitung.de und da ist unter anderem vom Gesundheitsamt eine offizielle Aussage drin, dass es nicht nachweislich dazu geführt hat, als quasi Infektionsbeschleuniger, als Inkubator. Das ist also nicht passiert an diesem Abend. Man kann sich natürlich weiterhin und muss sich vielleicht auch die Frage stellen, war das notwendig zu kicken vor Zuschauern oder eben nicht? Aber immerhin ist es nachweislich so, dass es nicht dazu geführt hat, dass irgendwie Infektionen danach massiv zugenommen haben.
Ja, Thomas Hitzlsperger macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er davon im Nachhinein von Tag zu Tag auch immer so ein bisschen mehr Bedenken, mulmiges Gefühl hat, wer will es ihm verdenken und den Verantwortlichen, das ist doch ganz klar. Ich glaube, es gibt auch viele, die im Nachhinein sagen, boah, wenn ich gewusst hätte, welche Ausmaße das annimmt, dann wäre ich an dem Abend vielleicht auch einfach aus Sicherheitsgründen im Stadion geblieben. Aber die Situation war so, wie sie war. Es war natürlich auch in der Kürze der Zeit schwierig. Na, Bielefelder waren schon auf der Anreise nach Stuttgart. Und das ist, sage ich mal, was du gerade angesprochen hast, ist doch das Wichtigste, dass es dann nicht solche dramatischen Auswirkungen hat oder haben könnte, wie das eben bei diesem Champions-League-Spiel von Atalanta gegen Valencia gewesen ist, das ja nachweislich, ja, wie man sagen möchte, eine schlimme Virenschleuder gewesen ist. Ne?
Richtig, genau. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel da unten zu sehen, zu berichten. Die Jungs sind zu Hause, Borna Sosa spielt Gitarre oder lernt Gitarre, Holger Bartschuber trainiert im Wald und die freudigste Nachricht vielleicht ist, dass unser Capitano Marc-Oliver Kempf nach schweren Wochen, die er durchmachen musste mit seiner Horrorverletzung, jetzt eine schöne, freundliche Nachricht hat. Also das ist unser VfB-Boulevard-Content dieser Folge. Kempf und seine Frau Carolina werden Eltern. Es gibt Babybauchfotos zu sehen auf dem sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Und ja, immerhin so eine kleine, bunte, positive Geschichte beim VfB da unten.
Wir gratulieren herzlich und ich bin mir übrigens sicher, dass wir an Weihnachten schon so einen kleinen Babyboom erleben könnten. Ja, das ist aber, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, Herr Meisel.
Ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier, vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, dass Pornhub sein Premium-Angebot für weltweit freigeschalten hat bis zum wer weiß, was da noch alles passiert. Aber das soll uns heute nicht beschäftigen, ja?
Kommen das war's, meine Damen und Herren, vom Boulevard kommen wir zum Sportlichen.
Kommen wir doch zum nächsten Themenblock, das sind 100 Tage Klaus Vogt.
100 Tage, ja, das ist eigentlich schon verrückt, wie schnell auch die Zeit irgendwie rumgeht. Man sagt ja immer so, nach 100 Tagen soll man so eine erste Bilanz machen, ist so eine erste Bilanz möglich? Das sagen auch die Verantwortlichen selbst dann immer. Wie würdest du die Startzeit von Klaus Vogt einordnen?
Also ich finde es schwierig einzuordnen tatsächlich, ja, weil das so ein bisschen ambivalent ist. Das hat wiederum der Kollege Ubina entsprechend aufgearbeitet. Es gibt ein Stück und einen Kommentar dazu zu seinen ersten 100 Tagen von Klaus Vogt. Das findet ihr auch bei uns, stuttgarternachrichten.de und in der App zum Teil. Es ist halt so, natürlich hat er vielfältige, sag ich mal, Aktionen, die öffentlichkeitswirksam sind, von irgendwie klaren Positionierungen hinsichtlich Rassismus beispielsweise. Er macht vielfältig Social Media Geschichten. Das ist, glaube ich, ein Novum in der Geschichte des Clubs, dass ein VfB-Präsident so aktiv ist auf Instagram, auf Twitter, auf sonst was und natürlich entsprechend positive Resonanz dafür erfährt. Aber wenn man jetzt mal sich anschaut, was ist denn wirklich habhaft passiert, seit er im Amt ist, dann muss man sagen, das ist überschaubar. Ja, von vielfältigen Sachen angekündigt im Wahlkampf und auch noch bei der Wahl, Stichworte Frauenfußball beispielsweise, Stichwort spontan siehst du mir, fällt nicht mal was ein gerade, ja, weil ich da ist halt einfach ein bisschen wenig passiert. Das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass A, er natürlich gesagt hat, pass mal auf, ich will am Anfang erstmal überall reinfinden, reingucken, das alles anschauen, genau, die Leute kennenlernen. Und dann kam halt dann auch schon irgendwo dieses Pandemie-Thema auf. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Und der Verein und der Club als solches hat gerade auch wirklich Wichtigeres zu tun, nämlich seine Existenz irgendwie abzusichern und das ganze Business irgendwie versuchen im Griff zu behalten, als denn auch dann diese kleinen vom Präsident als Wahlkampfthemen aufgeworfenen Inhalte irgendwie umzusetzen. Es ist schwierig zu bewerten. Ich wüsste spontan jetzt, also ich würde mich nur ungern zu einem Fazit hinreißen lassen, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Ich würde auch sagen, da sind in dem Fall tatsächlich 100 Tage aufgrund der Umstände einfach noch kein wirklicher Gradmesser. Immerhin, was ich finde, du hast gesagt, eher wenig habhaft ist. Die andere Frage ist natürlich, war jetzt schon groß die Gelegenheit dazu, am Anfang möglicherweise, jetzt auf jeden Fall eher weniger. Ich kenne VfB-Präsidenten aus der Vergangenheit, sagen wir es mal so, die auch in den ersten 100 Tagen schon durchaus auch Bockmist gebaut haben. Also von daher im Rahmen okay, solange natürlich dann irgendwann auch was kommt und vor allem, genauso wie du es gesagt hast, auch mit Blick auf die Sachen, die auch angekündigt wurden. Wir wissen ja natürlich auch nicht, was da im Hintergrund läuft. Das ist, muss man natürlich der Fairness halber auch sagen. Aber wir werden ja auch nachher bei euren Fragen dazu kommen. Stichwort
Frauenfußball und so weiter. Machen wir jetzt gleich. Wir lassen jetzt gleich eine Frage von Lars Reuter einfließen. Der hat sich nämlich per Mail bei uns gemeldet und hat, es sind eigentlich mehrere Fragen, aber wir gehen die jetzt einfach durch. Was hat sich konkret geändert, seit Klaus Vogt im Amt ist, fragt er. Wie ist die Stimmung im Club? Wird es Änderungen im Aufsichtsrat geben? Geht in Richtung Frauenfußball was? Das ist also ein Viererpaket. Ich fange mal mit dem Aufsichtsrat an. Rainer Adrian ist ja jetzt schon aufgenommen. Also man hat das ist wirklich ein Thema, was er umgesetzt hat. Das hat er ja schon, viele erinnern sich vielleicht noch, als er damals bei uns im Podcast war, vor der Wahl in dieser Doppelfolge mit Christian Riedmüller, hat er ja angekündigt schon oder durchblicken lassen, dass er den Adi gerne im AR hätte als Sportkompetenz. Das ist mittlerweile geschehen. Insofern kann man vielleicht an ein Ziel, das er ausgegeben hat, einen Haken dran machen. Rainer wird sich jetzt da auch einbringen, so wie man ihn kennt, als kritischer Geist, als jemand, der gerade in Sachen Jugendausbildung eine absolute Koryphäe ist, deutschlandweit. Das wird positive Effekte haben, bin ich mir sicher, auch wenn man natürlich jetzt nach so kurzer Zeit noch keine konkreten Erfolge oder Dinge da erwarten kann. Die Frage wird dann sein, es gibt ja, soweit ich weiß, noch eine weitere Position im Aufsichtsrat, die nachzubesetzen ist. Also eine Position wäre da noch offen. Und dann, das ist halt ein weiteres Feld, was man beackern muss. Und auch da gab es ja vielleicht, der ein oder andere erinnert sich noch zurück an die Zeit rund um die Wahl mit Christian Riedmüller, tatsächlich jemand, der von sich aus gesagt hat, wenn man mich fragt, dann sage ich mit Sicherheit nicht gleich nein. Da bin ich gespannt, was da noch geht.
Ja, mit Blick auf die Stimmung im Club, da lässt sich natürlich, ich finde, das muss man einteilen. Zum einen die Anfangszeit, auch die Zeit der Rückrunden oder Restrundenvorbereitung, muss man ja sagen, im Januar.
Schön, die Restrunde untergebracht.
Als der Tross in Spanien war und bin ich auch mit dabei gewesen, da muss man sagen, ja, da war die Stimmung betont auch gut. Ja, das ist natürlich klar, dass man das ja auch nach außen zeigen will, aber das war jetzt nicht irgendwie großartig aufgesetzt, sondern das fand ich authentisch. Also, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen, das war ja so ein bisschen noch dieses Neustart-Ding mit dem neuen Trainer und wir lassen das, was jetzt in der Hinrunde war, so zu großen Teilen hinter uns. Das fand ich sehr gut, fand ich sehr angenehm. Ist jetzt natürlich aber durch die Situation, wie sie ist, wird jetzt natürlich nicht alles heile Segen sein. Natürlich klar. Zumal auch da natürlich finanzielle Einbußen sind. Da ist jetzt auch die Frage, wie wird das abgefangen? Und zwar nicht nur auf Seiten, also im Club gesehen, auf Seiten Profikader und Profimannschaft, sondern eben auch Mitarbeiter, sonstige Angestellte, die ganzen verschiedenen Bereiche.
Genau, ja, also das ist das, was man wirklich hört, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die da unten arbeiten, die da schon so lange sind. Die Stimmung so auf dem Flur, die hat sich deutlich verbessert, seit er da ist. Weil es ein Klima der Offenheit gibt, ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und auch Neugier. Und da gab es eben auch schon Präsidenten, da ist die VfB-Truppe da unten mit eingezogenem Kopf zwischen den Schultern über die Gänge gehuscht. Hauptsache, ich komme in den nächsten Raum, ohne dass irgendwas passiert. Also da war die Stimmung schon deutlich, deutlich schlechter. Das hat sich geändert. Auch zum Beispiel so ein Fakt, dass Klaus Vogt, nur vorübergehend sein, aber er hat Loni Braun zurückgeholt. Ja, also wer die Geschichte des VfB Stuttgart kennt, Loni Braun, die Mutter der Kompanie beim VfB, eine absolute Bezugsperson über 30 Jahre, die in diesem Club Leute gehen und kommen hat sehen, das also wie kaum ein anderer, war damals Chefsekretärin, wurde dann in Ruhestand verkomplimentiert sozusagen, ja, wegkomplimentiert. Und Klaus hat sie zurückgeholt, zwar jetzt nur die ersten, also nur 6 Monate wohl, aber ich habe sie auch schon sprechen dürfen unten und es ist natürlich toll, wenn die da durch die Räume geht und die ganzen Staff-Member, die sie auch kennen noch von früher, das ist einfach, tut der ganzen Stimmung gut und sie ist natürlich jemand, der da einfach einen positiven Effekt hat. Insofern ist das
etwas, das ganz wichtig ist.
Ja, positiv zu werden, ist einfach so, ja.
Genau, also das ist elementar, Philipp, finde ich auch, weil zumindest, das merkst du auch, dass wir kennen Klaus Vogt, wir hatten ihn ja auch schon bei uns in der Sendung einmal, der ist ein aufgeschlossener Typ. Ich habe noch manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass er manch einem im Verein möglicherweise zu aufgeschlossen sein könnte, so nach dem Motto, lassen wir ihn was sagen, lassen wir ihn nicht sagen. Das müssen die aber vereinsintern klären, das ist nicht unser Bier. Was mir auffällt, ist, Klaus Vogt ist ein sehr offener Typ, der geht auf dich zu, der sieht dich, der freut sich ehrlich, dich zu sehen, grüßt dich. Da habe ich schon, wie gesagt, auch Präsidenten oder andere Vereinsfunktionäre gesehen, die gesagt, oh, da ist ein Journalist, ich gehe mal lieber in die andere Richtung. Und
genau, die fahren immer noch Powerboot vor Kroatien, die Leute, die du da meinst. Ja, wenn mir dieser kleine Seitenhieb erlaubt sein sollte. Loni Braun, noch einmal einen Satz möchte ich noch verlieren zu ihr. Wer sie nicht kennt, der geht bitte in die Suchmaschine seines Vertrauens und gibt den Namen ein. Loni, L-O-N-I, Braun, wie die Farbe. Dann findet ihr dort ein tolles Stück von Kollegen von uns, schon ein paar Jahre alt. Wie gesagt, 35 Jahre beim Club und in einer Institution einfach. Sie ist zurück und das hat aktuell zumindest absolut positive Effekte. Das kann ich bestätigen, weil ich es wirklich erlebt habe, als ich da unten noch sein konnte, mehrmals die Woche, bevor der Virus die Schranken runtergelassen hat. Frauenfußball, Christian. Was geht in Richtung Frauenfußball? Da habe ich einige Gespräche geführt in letzter Zeit. Ich weiß, dass da hinter den Kulissen viel geschraubt wird.
Ja.
Ich weiß allerdings auch, dass es weiterhin große Probleme gibt hinsichtlich des Themas Kapazität, Platzkapazität. Ja, es ist schlussendlich so, dass der VfB sich weiterhin committed hat. Das hat ja auch Hitzlsperger vor ein paar Wochen kommuniziert. Dadurch, dass der bei der Mitgliederversammlung zum ersten Mal, danach noch ein, zwei Mal, dass ja das ganze Thema Clubgelände nochmal jetzt nach all den Jahren umgebaut werden soll, erneuert werden soll, das Hauptgebäude. Also das Commitment geht klar zum Standort Mercedesstraße. Der VfB ist nicht gewillt, irgendwo auf der grünen Wiese ein Trainingszentrum hinzustellen, wie es andere Clubs gemacht haben, unter anderem im Kraichgau. Das heißt aber eben auch, dass die Kapazitäten, die reinen Plätze, die es da unten gibt, halt einfach begrenzt sind. Da müssen Lösungen gefunden werden, da müssen auch Parteien mit an den Tisch, wie die Stadt und so weiter, da muss viel gesprochen werden. Und ich glaube, erst wenn da infrastrukturell Lösungen geschaffen werden konnten, wird sich weiterhin was da entwickeln können und dann auch offiziell kommuniziert werden.
Das ist die große Baustelle, die größte Baustelle, wenn es um dieses Thema geht, denn wir wissen, dass eben ja das Thema Frauenfußball sehr weit oben auf der Prio-Liste steht. Es wird auch nicht an motivierten Spielerinnen fehlen, ganz im Gegenteil. Aber der VfB hat dieses Problem, dass auch abseits der Mercedes-Benz-Arena, wie du es gerade gesagt hast, in der Mercedes-Straße, der VfB einfach kein klassisches Behelfsstadion mehr hat, das den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Das Robert-Schlien-Stadion in allen Ehren, wir lieben es alle, es ist ein großartiger Ground, aber jeder, der sich beispielsweise mal umgeschaut hat auf, ja, um jetzt mal die ganz hohe Kiste zu nehmen, FC Bayern Campus oder das Stadion des VfL Wolfsburg, das sind ja die beiden Vereine, die im Frauenfußball sehr, sehr weit oben sind und parallele Bundesligamannschaften bei den Herren haben. Das fehlt dem VfB und der kann einfach nicht jedes Mal auf der Waldau oben spielen. Ich hätte mich zum Beispiel auch gefragt, was hätte die U19 gemacht, wenn die wirklich deutscher Meister geworden wäre, für die UEFA Youth League qualifiziert wäre. Ich kann mir vorstellen, dass die im Schlienstadion hätten spielen können. Das sind alles so Sachen, um die muss sich der VfB halt eben kümmern und das ist halt leider der erste Schritt und der wichtigste Schritt, weil sonst kannst du den Spielbetrieb nicht aufrechterhalten.
Ja, wobei ich möchte gar nicht blicken. Ich glaube, niemand beim VfB hat schnell im Sinn, sollte es das Thema Frauenfußball bald geben, dass da an irgendwelche nationalen Top-Ligen oder gar internationalen Fußball gedacht wird. Also es geht erstmal darum, Abteilungen aufzubauen. Es ist erstmal klassischer Breitensport, ganz ehrlich, um den es da geht. Und auch die müssen irgendwo trainieren. Und selbst dafür fehlen halt die Kappas. Ja, und das, wie gesagt, werden Themen sein, die man zuerst bearbeiten muss, bevor man da einen nächsten Schritt machen kann.
Absolut, völlig richtig. Wobei ich natürlich auch glaube, dass man als VfB Stuttgart nicht den Anspruch haben sollte, wenn die Herren in der idealerweise Bundesliga spielen, dass die Frauen irgendwie der Verbandsliga...
Vollkommen richtig. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber also one step after another. Also ich finde halt, also Fans von sogenannten Traditionsvereinen schimpfen ja immer gerne auf diese wie Pilze aus dem Boden geschossenen, durch Kapital beflügelten Clubs wie eben Wolfsburg, wie auch Hoffenheim und so weiter. Und dann finde ich es unangebracht, wenn du dich dann in diesem Frauenfußballthema bewegen willst und machst es dann genauso. Wir haben die Kohle, wir puttern rein und wir fangen sofort an ganz oben. Das finde ich nicht angebracht, sondern wenn...
Naja, der SC Freiburg hat eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft in der Bundesliga und der schafft es auch und das ist kein Hoffenheim und kein Wolfsburg. Also
ja, aber auch Christian, auch Sie, Christian, haben es Schritt für Schritt gemacht. Die haben nicht sofort in der Bundesliga angefangen. Also. So. Wird es Zeit für einen schlechten Witz?
Bitte.
Ich habe keinen auf Lager. Ich dachte, du kannst jetzt schön um die Ecke kommen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Themenblock mit eure Fragen, unsere Antworten. Einverstanden.
Das ist ja fast so ein bisschen, wie Sie wünschen, wir spielen.
Genau. Ich habe das, was reingekommen ist, kuratiert gestern. Wir haben natürlich Auswahl getroffen. Ist logisch. Wir haben das in drei große Bereiche eingetaktet. Einmal Fragen zum Kader, einmal Fragen zur Lage der Liga und einmal Fragen zu Fans und Umfeld. Und es sind sogar vier. allgemeine Fragen haben wir auch noch. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir starten mit einer Voicemail von euch.
Grüßt euch Männer, grüß dich Christian, grüß dich Philipp. Mein Name ist auch Philipp, komme aus dem schönen Augsburg. Ich höre euch sehr, sehr gerne und habe jetzt gerade eure Handynummer mal wieder in meinen Kontakten gefunden und wollte da mal wieder ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil es der VfB einem ja gerade wieder sehr schwer macht, da mit einem ruhigen Puls das Ganze zu verfolgen. Es nervt immer mehr, dass einfach diese Konstanz fehlt. Jedes Mal gefühlt in regelmäßigen, nach einer Woche Sieg kommt eine Woche Niederlage, in regelmäßigen Abständen. Unterm Strich sind wir mit unserem 68-Millionen-Kader aktuell in der zweiten Liga genau richtig aufgehoben. Wir brauchen uns auch keine Illusionen machen, dass wir irgendwie großartig dann mit Abstand in die erste Liga hochgehen werden. Wir können froh sein, wenn es überhaupt passiert, dann muss im Sommer ganz viel passieren. Die Mannschaft aktuell, entweder fehlt ihr wirklich die Qualität, oder es ist, wie Herr Meisel in der letzten Folge gesagt hat, man soll Respekt vor jedem Gegner haben, das sehe ich genauso. Vielleicht fehlt Ihnen dieser Respekt einfach, dass es auf die leichte Schulter nehmen und nach Greuther Fürth fahren und sagen, die putzen wir weg.
Das war eine Voicemail, die so ein bisschen den Auftakt geben soll. Er hat vieles ausgedrückt von dem, was manche VfB-Fans beschäftigt, als eben noch gespielt wurde. Reicht der Kader, reicht die Qualität? Wieso sind die so inkonstant? Wieso kommt mal dies, mal jenes bei raus? Fehlt ihnen der Respekt? Und deswegen würde ich einfach sagen, macht das einfach einen guten Auftakt in diesen Blog. Wollen wir mit Christoph Rauscher weitermachen, Christian?
Gerne, können wir machen.
Christoph Magst Rauscher. Du mal vorlesen? Du kannst besser vorlesen als ich.
Ist das so?
Ja.
Christoph Rauscher hat sich bei uns gemeldet. Schöne Grüße an der Stelle per Mail und sagt Folgendes. Angenommen, es gäbe kein Corona, die Saison wäre zu Ende und der VfB steigt auf. Dann würde mich eure Meinung interessieren, von welchen Spielern des aktuellen Kaders man sich trennen und mit welchen man den Gang in die erste Liga antreten sollte. Er sagt dann beispielsweise für mich, interessant ist das bei Spielern wie Klimovic, wie Koulibaly. Ihr dürft aber natürlich gerne mal den ganzen Kader durchgehen. Eure Meinung zu Gomez und Co. ist natürlich genauso spannend. Ich glaube, für den ganzen Kader haben wir nicht ganz die Zeit, dass wir jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen. Aber ich kann, Philipp, wenn du möchtest, mal direkt mal mit, also das Ganze von hinten aufrollen und mit Mario Gomez anfangen.
Sehr schön, ja.
Das habe ich gelernt von Frank Plasberg oder so. Ich bin mir da, das haben wir ja auch schon berichtet und das wurde auch im Trainingslager angekündigt. Mario Gomez wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison kein aktiver Spieler des Profikaders beim VfB Stuttgart sein. Ich glaube, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist nicht zu weit gegriffen. Die Frage, die sich natürlich auch hier stellt, ist die Frage der Kommunikation. Also wie kommuniziert man das nach außen? Gibt es da möglicherweise eine Möglichkeit, was Mario Gomez danach macht? Hat er eigene Wünsche, die er machen will? Will er erstmal ein bisschen sich um seine Familie kümmern? Will er irgendwie ins Ausland gehen, ein bisschen Sabbatical machen? Man weiß es nicht. Aber da ist man im Verein, so viel wissen wir, im natürlich stetigen Austausch. Thomas Hitzlsperger, Sven Mislintat, Mario Gomez, das ist auch von der Chemie her ganz gut. Und ich glaube, da geht man sehr fair miteinander um. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er in der nächsten Saison noch Spieler beim VfB Stuttgart sein wird. Und ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist.
Ja, wie gesagt, es ist halt, es wäre ihm zu wünschen, würde er ein schöneres Karriereende finden als eine durch eine grassierende Pandemie abgesagte Runde. Das ist mal klar. Ja, grundsätzlich bei der Frage von Christoph ist es jetzt viel zu früh eigentlich, da konkrete Aussagen seriös treffen zu können, denn wir wissen nicht, wie geht's weiter, wann geht's weiter, wie wirkt sich das auf die Transferphase aus, gibt's überhaupt eine, welche Verträge laufen aus und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich immer eine Frage beim einzelnen Akteur, wie zufrieden war er mit seiner Runde, wie zufrieden waren die Vorgesetzten oder seine Trainer, will man ihn behalten oder sucht man von sich aus eine neue Herausforderung. Was ich, glaube ich, seriös jetzt schon sagen kann, sollte der VfB Stuttgart aufsteigen, dann wäre es vermessen, mit dem aktuellen Kader ohne großartige Veränderungen weiterspielen zu wollen. Denn dazu Das hat man, glaube ich, in der bisherigen Runde gesehen, ist die Qualität nicht gut genug. Das Potenzial ist unbestritten da. Man, so Leute wie Mangituka, wie Roberto Massimo und so weiter, das ist unbestritten jede Menge Potenzial da. Die Altersstruktur mit den ganz vielen Jungen ist gut, aber ich glaube, man muss dann doch noch den ein oder anderen Transfer tätigen, um in der Bundesliga nicht gleich wieder mit dem Rücken zur Wand zu stehen und dann endgültig vielleicht zu einer Fahrstuhlmannschaft zu werden, wenn man schon wieder dann im Jahr darauf, sollte man aufsteigen, sich mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen muss. Insofern ist das gar keine leichte Aufgabe. Ich möchte aktuell nicht in der Haut von Sven Mislintat stecken, denn du hast 0,0 Planungssicherheit. Es ist alles in der Schwebe. Das ist wirklich nicht einfach aktuell. Also ich möchte nicht tauschen.
Ich auch nicht. Was du angesprochen hast, sehe ich auch so. Es gibt da zwei Perspektiven, von denen man das aus beleuchten kann. Das eine ist die langfristige, Stichwort, wie du es gerade gesagt hast, Fahrstuhlmannschaft. Ich glaube, das ist das Letzte, was man beim VfB brauchen kann. Aber auch da kannst du das halt erst in 3, 4, 5 Jahren bewerten. Also momentan ist der VfB in den letzten Jahren sowas wie eine Fahrstuhlmannschaft. Und das ist das Langfristige. Das Kurzfristige ist mit Blick auf den Kader. Also die Frage ist an sich spannend. Und ich habe mir die Frage mal so rumgestellt. Angenommen, die Saison würde regulär weitergespielt und der VfB ist nach 34 Spieltagen Dritter. Ich wüsste nicht, auch bei aller, bei allen spielerischen Mängeln, die es da in der Bundesliga in den hinteren Mannschaft gibt, aber ich wüsste nicht, gegen wen der VfB Stuttgart in der Relegation bestehen würde, der 16. in der Bundesliga wird. Und allein dieses mulmige Gefühl, das ich habe, sagt mir, dass das, wenn es so bleibt, deshalb kann ich dem zustimmen, was du gesagt hast, wird für die Bundesliga sehr, sehr schwer reichen. Man muss gucken, man sollte gucken, jetzt irgendwie den Aufstieg zu schaffen, das idealerweise als Erster oder Zweiter. Und alles andere ist ja schwierig. Und die Frage, die ich mir noch stelle, ist die nach der Balance. Also wir erinnern uns an die Abstiegssaison, an die vergangene. Da hatte man, wenn man so sagen möchte, zu viele von diesen älteren Spielern. Jetzt setzt man sehr auf die jungen Spieler. Die große Aufgabe von Sven Mislintat wird die sein, die richtige Balance zu finden zwischen Jung und Alt. Das ist ja das, was viele Vereine als Ideal anstreben. Und da ist der VfB auf einem okayen Weg, würde ich sagen, aber noch lange, lange nicht da, wo er hin will.
Definitiv, da ist weiter viel Arbeit notwendig. Und jetzt warten wir es einfach ab, was da passiert in diesem Sommer. Wir haben ja jetzt Zeit, wir haben keine EM und keine Olympia. Das hätte uns ziemlich eingespannt, uns beide jetzt beruflich. Jetzt haben wir Zeit, uns da ausgiebig drum zu kümmern, was da beim VfB dann los sein wird.
So ist es.
Ich würde gern mit Jakob Frank weitermachen. Jakob Frank, wie bewertet ihr die Arbeit von Torwarttrainer Uwe Gospodarek im Vergleich zu seinen Vorgängern wie beispielsweise Andi Menger? Interessante Frage, weil ich finde, weil wir uns einfach dem Kontext an sich, glaube ich, noch nie wirklich ausführlich gewidmet haben in der Folge.
Gute Frage, sehr gute Frage. Also wirklich haben wir so in der Form noch nicht gemacht.
Ja, also was ich sagen kann, ist Folgendes. Erstens, man sieht in der täglichen Arbeit, sieht man jetzt nicht allzu große Unterschiede. Wenn ich jetzt vor allem mal Uwe Gospodarek mit dem Kollegen Langer davor vergleiche. Man merkt einfach, dass sich grundsätzlich Torwartarbeit oder Trainingsarbeit verändert hat. Einfach aufgrund des fußballerischen Aspekts, der ist deutlich gewachsen in der täglichen Arbeit. Ja, das war eben früher nicht der Fall. Da hat man halt ein paar Buden auf die ein paar Bälle auf die Kiste geschossen und so weiter. Ja, aber man merkt halt, dass das Spiel an sich sich ja verändert hat die letzten Jahre. Torhüter viel mehr eingebunden sind und das wirkt sich natürlich auf die Trainingsarbeit aus. Was man wirklich jetzt aktuell sehr gut sieht, und das bestätigen auch die Protagonisten immer wieder, ob man das rein Uwe anrechnen darf oder auch seinem Vorgänger, ich glaube, das ist eher 50-50 zu verteilen, die Inner Chemistry zwischen den Leuten passt. Das ist wirklich ein Team. Ja, das sind nicht diese Alpha-Tiere, die sich gegenseitig nicht den Dreck unter dem Fingernagel gönnen, sondern es ist eine wirklich gute Gruppe mit Jens Grahl, mit dem Fabi Bredlow und mit unserem Kollegen Kobel, Gregor Kobel aus der Schweiz, die verstehen sich super und das ist nicht gespielt, sondern das ist gelebt. Ja, das ist grundsätzlich schon mal sehr, sehr positiv zu bewerten. Ja, und wenn man jetzt schaut, was ist, sag ich mal, wie entwickeln sich die einzelnen Protagonisten, dann muss man sagen, an Andi Menger, der hat viel probiert, ja, er hat natürlich auch einen Torwart von internationalen Klasse geformt. Der Mann heißt Odysseas Flachodimos, ja, ist griechischer Nationaltorhüter und spielt bei Benfica Lissabon und hat es beim VfB aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft, sich als Stammtorhüter zu etablieren, obwohl er die Chancen bekommen hat. Da ist, glaube ich, viel, viel schief gelaufen. Bei Langer muss man auch sagen, wenn man sich anschaut heute, wie ein Alex Meyer in Regensburg spielt, oder wie ein Carsten Meyer in Düsseldorf in die Bresche springen kann, dann muss man auch da sagen, er hat einen guten Job gemacht. Und wie man ja jetzt weiß und sieht oder gesehen hat, solange noch gespielt wurde, ich meine, es ist unbestritten, dass Gregor Kobel zu den besten Keepern in Deutschland gehört. Und zwar nicht nur in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga. Also in den ersten beiden Ligen gibt es, glaube ich, wenige, die von dieser Qualität sind, so gut Fußball spielen können und dazu auch noch so viel Potenzial ob ihres noch jungen Alters aufweisen. Da musst du eine Weile suchen, bis du einen findest, der Gregor Kobel da das Wasser reichen kann. Insofern, glaube ich, kann man unterm Strich sagen, auf der Torhüterposition hat der VfB eh nur nie ein Problem gehabt und er hat es auch aktuell nicht. Und das hängt auch im Wesentlichen mit der Arbeit der Torhüter-Trainer zusammen. Und ich möchte da auch den Thomas Walter lobend erwähnen, der als Torhüter-Trainer vom VfB 2 natürlich die Vorstufe quasi seit Jahren optimal bereitet und betreut und vorbereitet für die Aufgaben dann ganz oben.
Dem kann und will ich nichts hinzufügen, außer vielleicht die Tatsache, dass man aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, auch mit Blick auf Gregor Kobel nochmal sieht, wie elementar ein Aufstieg des VfB Stuttgart in dieser Saison ist, weil es einfach schlicht komplett unrealistisch ist, dass Gregor Kobel weiter beim VfB bleibt, sollte der Aufstieg nicht geschafft werden.
Richtig. Und er hat ja schon durchblicken lassen zwischen den Zeilen, im persönlichen Gespräch, aber auch schon in offiziellen Statements, dass er sich doch sehr gut vorstellen kann, hier beim VfB Stuttgart zu bleiben. Aber das, und das hat auch Misshintat betont, haben wir aufgeschrieben, die letzten Wochen und Monate, geht eben nur, wenn der Aufstieg da ist und dann auch die finanziellen Mittel entsprechend zur Verfügung stehen, den guten Mann fest zu verpflichten. Ja? Weil rein formal hat eben die TSG Hoffenheim die Hand drauf auf die ganze Nummer. Sie kann die Regeln bestimmen, sollte es zu einer Transfergeschichte oder zu Verhandlungen überhaupt kommen.
So ist das.
Lars Reuter habe ich hier noch in dem Blog. Groß Asbach. Ja,
gute Frage. Lars Reuter will wissen, was soll die Kooperation mit Groß Asbach bringen, wenn sie und der VfB 2 wohl in der nächsten Saison in der gleichen Liga spielen werden? Auch das wirklich interessantes Ding, ja. Sonnenhof Groß Asbach, wissen wir, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der dritten Liga in die Regionalliga absteigen. Und sollte sich das beim VfB 2 in die richtige Richtung weiterhin entwickeln, dann steht da dann der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga und da würden sich dann eben beide treffen. Ja, Philipp, was bringt das denn dann noch?
Ja, also es hat zwei Ebenen. Also erstmal, wir gehen von der Hypothese aus, dass es so kommt.
Ja.
Gut. Es hat zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, was man zu Recht in Frage stellen kann, die spielen ja in der gleichen Liga. Wo ist dasselbe? Was bringt's also? Da möchte ich an, das ist korrekt, logisch, ja, aber auch da möchte ich anfügen, die dann vielleicht schon einen Schritt weiter sind, aber verliehen werden sollten, um den nächsten gehen zu können, die wirklich guten, die gehen dann nicht nach Groß Asbach, sondern die gehen dann halt eine Liga höher, ja, und werden da mit einer längeren Leihe vielleicht weiter geformt. Und die anderen, die da hingehen, die haben immerhin den Vorteil, und das ist ein wesentlicher, das sieht man jetzt beispielsweise bei Erik Hottmann, der aktuell da drüben ist, du kommst möglicherweise nach Jahren im Internat raus aus deiner Komfortzone. Du bist in einem anderen Club, auch wenn er nur vor der Haustür ist. Da sind andere Spielregeln, da weht ein anderer Wind, das ist Männerfußball im Blatt gesagt. Ja, da ist einfach eine andere, sag ich mal, Sozialhygiene unterwegs im Vergleich zu einer VfB-2-Mannschaft, wo halt ja ein Stück weit schon noch Jugendfußball irgendwo ein Thema ist. Und das bringt einen, sofern man das annimmt, und nochmal das Beispiel Hottmann zeigt, es bringt einen weiter. Ja, und da geht es nicht in erster Linie um Statistiken produzieren von wegen Tore, Vorlagen, sonst was, sondern Persönlichkeitsentwicklung ist das Stichwort. Das kann sich im Endeffekt eigentlich nur positiv auf den Einzelnen auswirken, wenn er es denn annimmt. Ja. Und die es nicht annehmen können oder daran vielleicht sogar zerbrechen, die, und das muss man halt leider so hart sagen, die sind auch nicht geschaffen für höhere Aufgaben. dann war es das eben, dann hast du es versucht, warst in der Regionalliga unterwegs, dann wirst du später dein Studium im besten Falle finanzieren mit einer soliden Runde Verbandsliga oder Oberliga-Fußball. Und das ist halt dann nun mal so. Ja, man darf nie vergessen, dass in einem NLZ wie es der VfB hat, wird eben Jahr für Jahr, ein kompletter Jahrgang wird da produziert. Und wenn es da, sag ich mal, einer ganz oben packt und vielleicht 3, 4 in der Breite auf dieser Ebene Regionalliga, Oberliga, dann ist das schon viel. Und der Rest, der kann halt diesen Weg nicht gehen, aus diversen Gründen. Und die suchen sich dann im Idealfall was und machen trotzdem eine schöne Entwicklung und leben halt ohne Profifußball weiter.
Also ich denke, dass diese Kooperation natürlich vor dem Hintergrund eingegangen wurde, dass Groß Asbach in der dritten Liga spielt. Das ist sicherlich die erste Bewegung gewesen. Das eben eine oder zwei Ligen höher als der VfB 2 ist. Aber ich würde das alles nicht über den Haufen werfen wollen. Das wird sicher auch auf den Prüfstand kommen beim VfB. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, wenn das dann wirklich so sein sollte, wenn dieser Fall eintreten sollte. Aber komplett sinnfrei würde ich es dann nicht mehr finden, sondern ich würde sagen, das hat immer noch genau aus diesen Gründen, die du auch gerade genannt hast, immer noch irgendwie seinen Zweck. Und blöd wäre es dann nur, wenn irgendwie dann beide Mannschaften irgendwie am vorletzten Spieltag oder am letzten Spieltag gegeneinander spielen und es um irgendwelche Dinge geht. Aber so ist es dann halt.
Nee, also das wird natürlich auch, das wird neu bewertet werden im Sommer, je nachdem, wie es ausgeht. Und wenn man es weiterführt, dann bleibe ich dabei. Es kann schon positive Effekte haben. Ja, gerade Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. So, dann hätten wir diesen Block abgehakt. Sehe ich das richtig? Dann kommt die Frage, oder eigentlich ist es nur eine Frage, zur Lage der Liga. Richtig?
Christian? Richtig. Da habe ich eine Frage vorliegen von Jens Kodalle. Jens meint, er ist seit 53 Jahren treuer Fan und er fragt sich, welches Szenario das wahrscheinlichere sein mag, falls die Saison abgebrochen wird. Also diesen Spielfilm wollen wir jetzt mal irgendwie versuchen, irgendwie durchzugehen. Er stellt zwei Szenarien vor, sagt Szenario A, die Saison wird real gewertet und es gibt einen Aufstieg des VfB. Szenario B ist, die Saison verbleibt in der gleichen Konfiguration und wird nochmal mit den gleichen Mannschaften komplett gespielt. Das haben wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen, Philipp. Du hast ja dich dafür ausgesprochen, das Ding zu annullieren und dann sozusagen nochmal von neu zu starten.
Ja, bin ich mittlerweile anderer Meinung. Ich habe sie geändert. Okay.
Ja.
Aber jetzt, nämlich? Ich erstmal glaube ich nicht, dass abgebrochen wird, was er ja als mögliches Szenario in den Ding, also lassen wir das mal außen vor. Und es von seiner Version A, reale Wertung, Aufstieg und B, Annullierung nochmal von vorne, glaube ich, dass es eine modifizierte Version von A geben wird. Nämlich sollten sie wirklich nicht weiterspielen können, dann werden sie den aktuellen Stand werten und werden das mit dieser Viererlösung machen. Das heißt, die ersten vier gehen hoch. Es gibt dann eine Bundesliga mit 22 Mannschaften und einen verschärften Abstieg über 2 Jahre, sodass dann irgendwann wieder auf 18 reduziert ist. Das setzt natürlich nach unten fort. Absteiger aus der zweiten Liga gibt es keine. Das ist, glaube ich, die Version, die am realistischsten umzusetzen ist und die auch, glaube ich, am wenigsten Klagen von irgendwelchen benachteiligten Parteien nach sich ziehen wird, weil das ist, glaube ich, das große Problem, dass sich die Leute, denen man sich stellen muss, die DFL und auch der DFB, irgendeiner wird sich halt immer benachteiligt fühlen und dann ist halt der Klageweg etwas, was ganz vieles noch in die Länge ziehen und verkomplizieren könnte. Insofern, das ist, glaube ich, ein großes Thema.
Ich sehe am Ende dieser Geschichte wirklich, ich halte es nicht mehr für unwahrscheinlich, ein ganz skurriles Szenario, das da irgendwie gemalt werden könnte. Ich halte mittlerweile nicht mal mehr für unrealistisch, dass wir irgendwann weiterspielen können. Ja, ich glaube, dass das passieren wird im Sommer. Ich hoffe es zumindest. Oder zumindest im Juni, Juli, wie auch immer das gehen soll. Aber ich halte mittlerweile nicht mehr für unmöglich, dass ganz verrückte Dinge passieren werden, wie mehrere Spieltage in einem Stadion, dass möglicherweise jeden Tag irgendwelche Spiele stattfinden, ich rede da wirklich gar nicht mehr von englischen Wochen, sondern wirklich davon, dass jeden Tag irgendwelche Spiele stattfinden. Es gab ja auch schon möglicherweise, konnte man ja auch schon lesen, Szenarien, ob da nicht irgendwelche Mannschaften in einem Hotel, in einem Ort untergebracht werden und dann ein paar Doppel-, Dreifach-Spieltage gemacht werden. Ich glaube, dass die DFL, und das meine ich nicht vorwurfsvoll in dem Fall, alles tun wird, um die Runde in irgendeiner Form zu Ende zu spielen, auch weil es natürlich darum geht, die Vereine am Leben zu halten. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, und du merkst, Philipp, bei dir und bei mir, das ändert sich von Woche zu Woche, hätte ich vor einer Woche nie geglaubt. Aber ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass wir irgendein ganz krudes, verrücktes Szenario haben werden im Sommer.
Ja, die werden das auf Teufel komm raus durchdrücken. Koste es, was es wolle, egal wie, allein weil der wirtschaftliche Druck so hoch ist, dass sie das tun werden. Ja, und wenn es dann eben bedingt, dass man irgendwelche komischen, wie früher in der E-Jugend, weißt du, so Sammelspieltage, alle kommen auf einen Haufen, wir spielen den ganzen Tag, irgendeiner gewinnt und fertig, so, weißt du, also das ist tatsächlich seriös überhaupt nicht zu bewerten aktuell, aber ich gehe fest davon aus, dass die Saison definitiv zu Ende geführt wird, egal wie, und ich glaube, dass Zuschauer ein Spiel live sehen werden, wird sich so schnell nicht einstellen. Und da rede ich sogar von der kommenden Saison, so sollte es sie geben. Da muss man nur auf Deutschlands mächtigsten Mann mittlerweile hören, auf Christian Drosten, der einen täglichen Podcast beim NDR hat, der Chef-Virologe Deutschlands sozusagen. Und wenn solche Leute, also eine absolute Koryphäe auf seinem Fachgebiet, wenn diese Menschen sagen, es scheint mir doch sehr unrealistisch, dass wir Fußball vor Zuschauern in diesem Jahr noch erleben werden, dann sollte das, glaube ich, ernst genommen werden.
So ist es. Ich hoffe, die Frage ist somit einigermaßen beantwortet. Lieber Jens, viele Grüße an der Stelle. Und ich glaube, wir haben jetzt dann diesen nächsten Block, der ja ein interessanter ist, um den wir uns auch oft kümmern und wo wir auch versuchen, oft einigermaßen, ja, gute Abwägungen zu treffen, Einschätzungen, Einordnungen. Es geht um die Frage der Fans des VfB Stuttgart und des Umfelds. Das ist ja etwas, was immer so ein bisschen eine Neverending Story ist hier.
Ja, da gibt es sogar Kaffeetassen mit,
Tim. So ist es. Es soll Leute geben, die mit dieser Geschichte auch noch versuchen, Geld zu verdienen. Zwinker-Smiley.
Zwinker-Smiley. Ja, ist eine schöne Spitze. Ja, sehr gut. Habt ihr natürlich, also die zwei wissen natürlich, wer gemeint ist. Also,
das ist natürlich.
Mit deutlich im Augenzwinkern zu übersehen, das sind gute Jungs.
Definitiv. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ja. Simon Jenkner aus Ravensburg hat uns eine Frage gestellt und er würde gerne wissen, wie wir grundsätzlich zu der immer wieder auftauchenden Behauptung stehen, der VfB hätte ein schwieriges Umfeld. Da sind wir schon wieder dabei. Ja? Yes. Er sagt aus seiner Sicht noch, meiner Meinung nach ist die Erwartungshaltung zwar sehr hoch, jedoch kann man, wie ich finde, fast kein zweites Beispiel finden, bei welchem Verein die Fans mit einer solchen Treue und Emotionalität hinter ihrem Club stehen. Trotz der zahlreichen Rückschläge der letzten Jahre erlebt der VfB einen sensationellen Zuschauerzuspruch. Und ich denke, dem können wir und wollen wir gar nicht widersprechen. Das ist ja so. Das ist ja Wahnsinn. Das betonen wir, glaube ich, auch häufig genug. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, was das schwierige Umfeld betrifft. Philipp, wie siehst du das? Ich muss irgendwie immer wieder an das denken, was Christian Gentner vor ein paar Wochen so geäußert hat.
Ja, das, also mal grundsätzlich, ja, auch da finde ich den aktuellen Beißreflex vieler Menschen, was den Namen Christian Gentner angeht, schwierig, weil er nämlich eines ausschließt, was Christian in dem Fall getan hat und was grundsätzlich wichtig ist, wenn man solche komplexen Sachverhalte beleuchtet, nämlich eine differenzierte Betrachtung. Das hat Christian versucht auszudrücken, indem er gesagt hat, es gibt eben die Fans und es gibt die Zuschauer in Stuttgart. Das ist übrigens an jedem Standort so, nicht nur in Stuttgart. Da haben die Clubs und die Liga vieles dafür getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das so ist. Und es ist auch wichtig, weil es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Und das führt natürlich aber dazu, dass es eben so Situationen gibt, dass die Kurve bedingungslos hinter dir steht, dich anfeuert. Und dann spielst halt, wenn die Stimmungslage allgemein ein bisschen schwieriger ist, drei Fehlpässe und dann gibt es eben Leute, die aufstehen und pfeifen oder sonst was. Es ist ganz, ganz schwierig. Deswegen ist diese Frage von Simon auch ein Evergreen. Der wird immer existieren. Den gibt es in anderen Standorten genauso. Und der wird auch nie eindeutig zu beantworten sein. Ich finde es grundsätzlich richtig und gut, was in Stuttgart da ist. Denn der Anteil derer, die wirklich bedingungslos hinter dem Club stehen, ihn wirklich lieben und im Herzen tragen und trotzdem eben eine kritische Meinung haben, die man vielleicht als hohe Erwartungshaltung ab und an auslegen kann, der ist höher als in anderen Standorten. Und das macht diesen Standort Stuttgart auch so interessant, so abwechslungsreich, so aufregend auch manchmal. Und weil eben diese, sag ich mal, die Oszillation dieser Kurve, die ist halt entsprechend, ja. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, es ist immer alles dabei, du hast nie permanenten Erfolg, es geht hoch und runter. Und das macht es für mich auch in meinem Beruf, finde ich, eher schön und spannend. Denn wenn das Gegenteil der Fall wäre, nämlich dass man halt immer nur in der Scheiße steckt oder eben nur Erfolg hat, insofern ist mir nicht möglich, eine eindeutige Antwort auf die Frage zu geben, ob es schwierig ist oder nicht. Ich finde es abwechslungsreich, ich finde es heterogen, und das ist was man sich beibehalten sollte hier am Standort Stuttgart, denn es macht das Ganze interessant.
Boah, Philipp Meisel, heterogen, nimmst mir das Wort weg, das ich gerade verwenden wollte. Ja, vielen Dank dafür. ich versuche das, diese Gemengelage, schwieriges Umfeld, ja, nein. Ich finde, die Fragestellung ist halt, auch die Fragestellung ist in der Frage kompliziert. Ich würde das versuchen, aus anderer Warte zu sehen, beziehungsweise ich würde versuchen, andere Kriterien heranzuziehen. Ich glaube, das hat beim VfB Stuttgart, wir haben ja oft immer hier so ein bisschen den, sage ich mal, den Tunnelblick auch so. Und wir sehen dann hier, das sind die VfB-Fans. Wir nehmen aber selten oder seltener wahr, was eigentlich woanders passiert oder nicht passiert. Ich glaube, das hat, das ist keine Sache, die mit dem VfB oder mit Stuttgart zu tun hat oder mit dem buddelnden Schwaben. Ich glaube, das hat was mit Ich glaube, das ist also nichts, was man irgendwie in der Form beantworten kann. Hat das was mit Stuttgart zu tun? Hat das was mit dem VfB zu tun, mit den buddelnden Schwaben? Ich würde eher rangehen und das Kriterium Tradition heranziehen. Der VfB ist ein Traditionsverein. Der VfB ist seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, fest verankert in Stuttgart, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in der Umgebung, in ganz Baden-Württemberg, bis hin zum Bodensee. Der VfB, und das haben wir auch schon oft thematisiert, bewegt die Menschen. Das merke ich, wenn ich mit meinen Eltern kommuniziere, da ist die Stimmung am Wochenende davon abhängig, ob der VfB gewinnt oder verliert. Und auch daher kommt dann dieses himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Zum einen, wenn es nicht läuft, ja, dann wird eben nur mal der Unmut geäußert, mal berechtigt, mal über die Stränge. Das ist dann natürlich nicht gut, aber genauso wie diese negativen Emotionen sich eben äußern, äußern sich bei solchen Traditionsvereinen auch die positiven Emotionen. Welcher Verein schafft es, wenn er eine deutsche Meisterschaft feiert, 250.000 Menschen auf die Straßen zu locken? Mir fallen da nicht viele Vereine ein. Und das liegt aber eben auch daran, dass der VfB Stuttgart über diese ganze Zeit eben gewachsen ist als wichtiges Kulturgut in der Stadt. Und deswegen hat das für mich nicht nur etwas mit Stuttgart und den Schwaben zu tun, sondern mit Tradition. Denn ich will nicht wissen, was los ist. Wer weiß, ob wir das noch erleben werden, aber was los ist, wenn mal der FC Schalke Meister werden würde, dann würde sich ähnliche Szenen abspielen. Und da sehen wir auch im negativen Bereich, dass das sich eben auch in der Form äußert. Stichwort Nübel und was da gerade abgeht. Wir hatten ähnliche Geschichten mit Sven Ulreich, also Spieler, die zurückkommen, dann irgendwie ausgepfiffen werden. Das ist halt einfach eine riesige Emotionalität, die sich da aufbaut in so einem Stadion. Und deswegen würde ich sozusagen das nicht beantworten mit schwieriges Umfeld, ja, nein, sondern der VfB ist ein Verein mit großer Tradition, der Menschenmassen bewegt und alles, das wissen wir, dazu muss ich kein Soziologe sein, alles, was Menschenmassen bewegt, äußert sich dann eben halt auch in extremen Emotionen, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Genau, wichtig vielleicht noch in dem Kontext, oder was mir wäre es wichtig, dass man halt auf dieses Fingerpointing irgendwie verzichtet, so, verstehst du, so wegen wir sind die Waren, ihr seid nur die, keine Ahnung, die Cash-Cows auf der Haupt- oder Gegentribüne oder sonst was. Nein, jeder hat seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung, jeder Mensch ist anders und jeder hat das Recht, sich dieses Spiel anzuschauen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass es da vielleicht gegenseitig ein bisschen mehr Akzeptanz gibt und dass man ganz grundsätzlich immer versucht, seine Unterstützung im Stadion der Mannschaft zukommen zu lassen, und sie nicht bei ja, bei kleinsten Kleinigkeiten irgendwie versucht auszupfeifen, wenn es uns einfach keine Notwendigkeit dafür gibt. Jo.
So, wir hoffen, die Frage ist einigermaßen gut beantwortet.
Ja, viel geredet, nichts gesagt. Ja, wie die so. Politiker. Ja.
Das ist unser Job.
Okay. Allgemeine Fragen ist der letzte Block in diesem Fragenpot. Wollen wir uns den Einspieler nochmal anhören?
Ja, gerne.
Liebe Jungs vom Podcast, ich hätte zwei Fragen an euch. Die erste Frage wäre, was ist eure erste Stadionerinnerung, beziehungsweise vielleicht auch die prägnanteste? Und meine zweite Frage wäre, wer ist für euch der beste Spieler, den ihr je im VfB-Dress habt spielen sehen? Bei mir ist es Mario Gomez. Liebe Grüße an euch.
Mein erstes Stadionerlebnis, das ist tatsächlich ein Spiel gegen Nürnberg gewesen. An einem schönen Sommertag, wenn ich mich recht erinnere. Es war eine 1:2 Heimniederlage. Und ich war da mit meinem Papa, ich war da vielleicht 6, 7 Jahre alt. Mein Papa hat damals so eine kleine Gang gehabt, mit denen er heute übrigens immer noch zusammensitzt im Keller, beim Hobbykeller, beim einen davon. Die haben also so einen Fernseher und ein Abo da unten und schauen da immer, treffen sich zu jedem Spiel. Also die Gruppe existiert nach nunmehr 35 Jahren immer noch. Und das war meine erste Erinnerung. Ja, so die Ensinger Gang von meinem Papa und ich als kleiner Steppke mit Schoßkarte auf der Gegentribüne 1:2 Heimniederlage gegen Nürnberg. Spiel an sich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
Schoßkarte ist ein gutes Stichwort. So ähnlich war das bei mir auch. Allerdings, das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschend sein, ich habe das aber, glaube ich, in einer der ersten Folgen mal erzählt, war das so, dass ich meine ersten Stadionerlebnisse in der Bundesliga-Saison der Stuttgarter Kickers hatte, weil meine Mutter damals bei einem Gewinnspiel einer Supermarktkette teilgenommen hat. Ja, eine Dauerkarte für die Stuttgarter Kickers auf der Haupttribüne gewonnen hat, die ja in ihre Bundesligaspiele im Neckarstadion ausgetragen haben.
Ja.
Und dann war das bei mir so ein bisschen Fever-Pitch-mäßig. Also jeder, der von euch noch nicht Fever-Pitch von Nick Hornby gelesen hat, tut es.
Der sollte das tun, richtig, ja.
Dieser erste Moment, wenn du das erste Mal ein großes Fußballstadion betrittst mit deinem Papa, entweder du findest das total scheiße oder du willst jedes Spiel sehen in Zukunft. Und so war es bei mir. Ich bin dann regelmäßig mit meinem Papa, obwohl der sich gefragt hat, was will der eigentlich alle 2 Wochen von mir? Aber wir hatten diese Karte und wir sind alle 2 Wochen zu den Heimspielen der Stuttgarter Kickers gegangen in der Bundesliga und dann kam irgendwann das Derby gegen den VfB. Und das werde ich nie vergessen. Das Spiel hat der VfB mit 3-1 gewonnen, nachdem die Kickers 1-0 geführt haben.
Richtig, ja.
Und ich habe mich einfach in diesem Spiel in diese in rot gehüllte Cannstatter Kurve verknallt und fand das von diesem Moment an so gut und so beeindruckend, dass ich dann dass von dem Moment an spätestens der VfB bei mir im Herzen war und ich aber immer noch so ein kleines Plätzchen auch für die Kickers übrig gelassen habe, dass ja mittlerweile eben ja keine so wirkliche Konkurrenzsituation mehr ist. Deswegen macht das für mich ganz einfach. Aber ja, von diesem Moment an, von diesem Spiel, hat mich sozusagen der VfB und das Stadion und das Stadionerlebnis so ein bisschen gepackt.
Das ist schön. Das müsste dann so ungefähr 5, 6, vielleicht 7 Jahre nach mir gewesen sein.
Ja.
Weil das war ja
noch keine 90, 10 Jahre.
91, 92 muss das gewesen sein.
Genau.
Ja. Gut, Jugendidole im Brustring-Trikot fragt Jakob Frank und auch der Einspieler hat nochmal uns den größten Spieler abgefragt, die wir im Brustring je haben kicken sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch da ein geprägt natürlich von der Zeit späte 80er, Anfang 90er. Ich kann das ganz kurz und knapp beantworten. Guido Buchwald, über allem erhaben, für mich der Spieler gewesen, auch weil ich früher auf seiner Position auch selbst gespielt habe, weil er ein Junge aus der Region ist, das Herz auf der Zunge trägt, einfach hohe Identifikation ausgestrahlt hat und dann auch WM 90 für mich so das erste Großturnier, wo ich wirklich mit Haut und Haaren aufgesogen und mitgefiebert habe und so weiter. Und natürlich das Finale in Rom gegen Diego Maradona. Also ich meine, hallo, arg viel besser hat zu der Zeit ein deutscher Fußballer nicht gespielt, über 90 Minuten wie Diego in diesem Spiel. Diego Buchwald. Ja. Und dann noch die beiden Kollegen Sigurd Winsson und Köge. Ja, Sigurd Winsson, weil er eine unglaubliche Eleganz hatte. Der hat einfach, der Raster aus dem Rastelli aus dem Eis, so, ja, hat man ja auch gesagt, weil er irgendwie einfach unfassbar elegant Fußball spielen konnte und das Spiel verstanden hat einfach. Du hast gesehen bei dem, jede Aktion hat Hand und Fuß, der hat sich was dabei überlegt, der hat schon die zwei Aktionen danach irgendwie vorausgeahnt, der wusste ganz genau, was er tun sollte und tun muss, damit es hier läuft. Und übrigens auch lustig, wie viele ja wissen, ich bin ja großer Freund von Glasgow Celtic und da wäre Sigurd Winsson beinahe gelandet. Als er nämlich von Island wegging, hat er ein Probetraining bei Glasgow Celtic eben bekommen, war da eine Woche lang im Training und hat irgendwie gemeint, die haben ihm viel Geld geboten, damit er kommt. Aber er hat gesagt, ich konnte da nicht kicken, weil ich stand da nur im Mittelfeld rum und die Bälle flogen nur über mich und sonst nichts. Ja, weil die haben da Kick and Rush, alter Schule in Schottland, ja, und da konnte natürlich so ein Edeltechniker nichts anfangen. Dann ging er irgendwie nach Belgien und von Belgien kam er dann über Bayern zum VfB. Und Ludwig Wigerl-Köge, einfach auch, weil der sowas hatte, was unkonventionell war. Der wusste nie, was macht der jetzt. Er war halt so ein Freigeist auf dem Flügel da draußen, konnte unglaublich gut kicken und natürlich die Vorlage auf Buchwald 92 in Leverkusen. Hat ihn für mich unsterblich gemacht und dazu noch sein Spruch von dem Reporter damals, Herr Kögel, was machen Sie denn, wenn Sie vor einem Gegenspieler stehen? Wie gehen Sie in dieses Dribbling? Ja, mei, entweder gehe ich links vorbei oder gehe rechts vorbei. Ja, großartig.
Stark.
Großartiger Typ. Und diese drei waren einfach oder sind meine All-Time-Heroes im Brustring-Trikot.
Bis ich glaube, in diesem Moment ist, glaube ich, die Idee, falls wir die nächsten Wochen irgendwie noch was brauchen, einer Nostalgie-Folge geboren worden, die wir, glaube ich, wir haben ja immer mal so kleine Abschweifungen innerhalb der regulären Folgen. Ich glaube, wir müssen da mal so ein Nostalgie-Ding machen irgendwie, du und ich.
Ja.
Bei mir ist es so, man merkt ja zwischen uns beiden so einen leichten marginalen Altersunterschied. Er ist nicht groß, aber so ein bisschen ist er da. Bei mir ist es, WM90 erinnere ich mich vor allem daran, dass das mein erstes Duplo- und Hanuta-Sammelalbum war.
Das hatte ich auch.
aber ansonsten so, genau, das sozusagen, das ging ja bei mir in den 90ern dann so richtig los und natürlich, klar, die Zeit des magischen Dreiecks, das war mein erstes Trikot, Freddy Bobic hinten drauf, der natürlich irgendwie eine Zeit lang alles in Grund und Boden geschossen hat, dem konntest du den Ball irgendwie sonst wohin spielen und der hat das Ding reingedonnert. Freddy Bobic, aber natürlich, ich liebte die Freistöße von Krasimir Balakov, du hast einfach gewusst, 20, 25 Meter vorm Tor, Halbposition, du hast gewusst, das Ding ist drin. Ja, das war wie ein Elfmeter. Das war spielerisch riesig, gekrönt dann natürlich alles durch den Pokalsieg 97. Aber so richtig, also wenn ich einen Spieler rauspacken müsste, wo ich sage, der ist voll und ganz das, wo mein Herz aufgeht und den ich immer habe gerne spielen sehen, dann ist das einer, der genau dieselben Eigenschaften hat, die du gerade aufgezählt hast, als es um Sigurd Winsson ging. Nämlich immer schon gewusst, was als nächstes passiert, alles im Blick, Kontrolle, Spiel sozusagen, der Spielleiter, derjenige, der das Auge hat, den Röntgenblick, das ist Zvonimir Soldo. Das ist ein Spieler gewesen, der natürlich auch dann VfB-Kapitän gewesen, nicht nur beim VfB, auch in der kroatischen Nationalmannschaft, dass die Seele und sozusagen die Schaltzentrale jedes Spiels, und es gibt einen Moment, den ich nie vergessen werde, klar, wir erinnern uns alle an die Champions League Saison 2003, 2004, wir erinnern uns alle vor allem an den Heimsieg gegen Manchester United, aber ich werde nie vergessen, als Zvonimir Soldo gegen Panathinaikos Athen den Ball reinköpft und der war ja einer, der keinen Schritt zu viel gemacht hat. Das heißt, wenn Zvonimir Soldo getroffen hat, er ist zur Eckfahne gerannt, so ist er einfach stehen geblieben und hat gewartet, bis alle zu ihm gekommen sind, um ihn zu beglückwünschen.
Kann ich das gut erinnern an die Szene.
Ja, war ein ganz besonderer Moment, ganz besonderes Tor und das ist hier so in Erinnerung.
Ja, also Zvonimir Soldo, Riesentyp. Zvonimir hat es fast auf, also er steht in der Position 4. Ja, also er ist definitiv jemand, der erwähnt werden muss, auch ein ganz, ganz großer und für mich der schönste Moment, fast eigentlich, oder der mir deutlich noch in Erinnerung ist, sein letztes Spiel, wie er im Unterhemd, im weißen Wife-Beater vor der Cannstatter Kurve steht, heult wie ein kleines Kind. Die komplette Cannstatter Kurve ist in der kroatischen Nationalflagge mit einer riesen Choreo und dann steht davor, der Leitwolf legt sich zur Ruhe.
Ja.
Das war die absolut phänomenalste Verabschiedung eines verdienten Spielers, die ich je in Stuttgart lebend, weiß nicht, wie das früher war, aber die ich je erlebt habe. Es war ein sehr, sehr emotionaler, bewegender Moment. Ganz, ganz großes Kino von den VfB-Fans und natürlich eine Wahnsinnskarriere, die der Swanee hier hingelegt hat.
Super. Unvergessen.
Ja. Jetzt, das Highlight haben wir uns zum Schluss aufgehoben.
Die Frage von Jakob Frank auch, der gerne von uns wissen möchte, was ist das größte VfB-Geheimnis, das ihr mit euch tragt, welches ihr nie erzählt habt? Jetzt?
Du oder ich?
Ich kann anfangen, wenn du möchtest.
Sehr gerne, sehr gerne. Mal gucken, ob ich das dann überbieten kann.
Ich bin mir sicher, dass du es überbieten kannst. Also es gibt natürlich so ein paar Begebenheiten, an die ich mich erinnere. Angefangen davon, dass ich damals mit meinem Kumpel die Auswärtsfahrt nach Wolfsburg gemacht habe. Das erste Spiel im damals neuen Stadion von Wolfsburg, arschkalt, Sonntagabend, Thomas Schneider hat getroffen und wir beide konzertiert am nächsten Tag Schule geschwänzt haben. Und dass unserem Lehrer aber irgendwie sofort klar war, wo wir waren. Also wir stehen da mit unseren Attesten. Ja, wir konnten am Montag beide nicht in die Schule. Der eine hatte Kopfweh, der andere hatte Magen-Darm. Und Herr Hartmann, schöne Grüße, kriegt unsere Attestzettel, schaut uns nur an und fragt, na, okay, wie war's in Wolfsburg? Alles klar, gut, okay, dem Herrn kannst du nichts vormachen. Aber da gibt's natürlich viele, viele so Geschichten. Eine kann ich erzählen, die wissen wirklich nur meine engsten Freunde, die hängt zusammen mit dem Champions League Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Barcelona. Und zwar das erste, also das nach der Meistersaison. Das war der sechste Vorrundenspieltag.
Und Tamás Heinerl den Freistoß reinmacht, richtig?
Toni da Silva.
Und dann verliert es noch hoch, so, ja.
Genau, wo dann Barca mit so einer B11 und Giovanni Dos Santos und was weiß ich. Aber natürlich ein unvergessliches Erlebnis, einmal mit dem VfB sozusagen im Kampf. Was mir aber natürlich im Lauf des Tages, also am Spieltag passiert ist, wir sind schön mit der Metro gefahren, von allen darauf aufmerksam gemacht worden, auch von den Metro-Bediensteten da an den verschiedenen U-Bahn-Stationen, Leute, passt auf, ne, euer Hab und Gut und tralala und tragt eure Rucksäcke vorne, es gibt Taschendiebe und so weiter. Der kleine Pavlic denkt sich natürlich, das passiert sicher allen, aber mir nicht. Ich fahre also mit der Metro mit Freunden durch Barcelona, steig aus. Und natürlich ist der Geldbeutel weg. Und ich habe hinterher so ein tolles YouTube-Tutorial gesehen, so 15 Dinge, mit denen ihr verhindern könnt, zum Opfer von Taschendieben zu werden. Und ich habe von diesen 15 Dingen ungefähr 14 nicht befolgt. Ja? Angefangen davon, dass mein Geldbeutel in der Arschtasche hinten war. Jedenfalls war der weg. Und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich kann dann durchaus auch immer impulsiver sein. Die Tatsache war dann halt erstmal, da musstest du vor Ort und EC-Karte sperren und alles mögliche. Das ganze Tralala, was ihr bestimmt auch kennt, wenn euch das schon mal passiert ist. Viel Bargeld war zum Glück nicht drin. Irgendwann musste ich dann vor unserem Hotel einen Urschrei rauslassen, weil ich einfach so sauer auf mich selbst war. Ja, das hat mich aber, weißt, EC-Karte und Perso und Führerschein, auch so übrigens, Leute, nehmt euren Führerschein nicht mit, wenn ihr nicht braucht. Der ist wirklich verdammt teuer. Das Schlimmste für mich war einfach nicht der Geldbeutel, sondern das Schlimmste war, dass in diesem Geldbeutel der Voucher war, mit dem du am Stadion dein Ticket einlösen konntest, um sozusagen ins Stadion zu kommen. Und das war meine größte Sorge. Also zu sagen, Alter, ich bin jetzt hier in Barcelona und komme jetzt in dieses Stadion rein. Es ist irgendwie, hat irgendwie geklappt. Ich habe weil Ralf Klenk, Fanbeauftragter, damals sich dann doch kulant gezeigt hat und mir mein Bitten abgenommen hat, hat das alles funktioniert. Ich bin im Stadion gewesen, habe das Spiel genossen. Das Problem, das eigentliche, darüber habe ich mir an dem Tag gar keine Gedanken gemacht, fand dann natürlich am nächsten Tag statt. Rückflug, du stehst am Flughafen, ja, ich habe kein Perso, kein Flugticket und gar nichts. Irgendwie haben sie uns dann geschickt, ja, geh mal hier zur Polizeiwache, das musst du aufgeben und so weiter und anzeigen, dass es geklaut wurde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich stehe also ich stelle mich da an die Polizeiwache, große, längere Schlange. Wer steht vor mir? Toni da Silva. Seiner Freundin ist in Barcelona der Geldbeutel geklaut worden. Und sie war sozusagen halt genauso Opfer dieser ganzen Sache. Bei der Gelegenheit konnte man eben dann, so schließt sich der Kreis, den Kollegen dann irgendwie auch noch zu seinem tollen Freistoßtor gratulieren. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann irgendwie dann doch zurückgekommen. Barcelona 2007, ganz, ganz verrückte Geschichte. Und denkt immer dran, tragt eure Geldbeutel nie in der Arschtasche.
Ja, richtig, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Alles gut
gegangen. Bei dir?
Meine ist auch, hat auch mit einem internationalen Spiel des VfB Stuttgart zu tun, und zwar gegen Benfica Lissabon. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
Ja.
Aber es ist schon so lange her, dass ich, glaube ich, die Geschichte erzählen kann, ohne noch strafrechtlich belangt zu werden.
Okay.
Jedenfalls sind wir da halt auch mit einer Gruppe von Freunden hingeflogen, und zwar über Zürich, Gabelflug. Am Flughafen in Zürich noch schön Guido Buchwald getroffen, der da auch mit uns runter ist in der gleichen Maschine. Und ich habe in mein Gepäck was eingepackt, was man unter anderem in Seenot verwendet. Was dann ja irgendwie vielleicht hilft, dass man noch aufgefunden werden kann. Ich habe also dieses Gepäck dann in Zürich, wurde alles aus dem Flieger raus und in den anderen Flieger wieder rein. Ich habe mein Gepäck nicht gesehen, habe dann einfach nur in Lissabon stand ich am Baggage Claim und habe gehofft, okay, hoffentlich kommt mein Gepäck raus, habe mich die ganze Zeit nervös umgeschaut, ob noch irgendwelche Staatsbeamte jetzt gleich auf mich herfallen und mich verhaften. Das ist nicht passiert, mein Gepäck kam unbeschädigt raus, natürlich auch der entsprechende Inhalt für sich in Seenot befindenden Personen. Und ich habe es dann geschafft, mit einem fremden VfB-Fan, der mich halt am Einlassbereich vorm Stadion gesehen hat, wie ich da an meiner Hose und irgendwas rumnestel. Ich sage, komm, ich nehme die andere. Und dann gebe ich ihm, das waren zwei, ja, dann gebe ich ihm die andere Fackel, ja, dann nimmt die mit rein. Wir treffen uns drinnen auf dem Klo wieder. Wir haben es also geschafft, diese Fackeln damit reinzuschmuggeln. Und dann war das Spiel aber einfach so, dass es keinen Moment gab, wo du hättest zünden können. Es hat sich einfach nicht angeboten. Wir haben es aber 1-2 verloren dann, glaube ich, ja. Und dann habe ich das ganze Zeug einfach wieder aus dem Stadion mit rausgenommen. Das heißt, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der es geschafft hat, zwei Seenotfackeln von Stuttgart über Zürich nach Lissabon ins Stadion reinzuschmuggeln und sie dann wieder rausgenommen hat, weil es einfach nicht gepasst hat, ja. Und dann sind wir abends durchs Bairro Alto gezogen. Wer Lissabon kennt, das ist das Partyviertel, das Feierviertel, das Kneipenviertel von Lissabon. Es war schreckliches Wetter, es war Regen ohne Ende, wir waren in der tollen Bar, wo die Barfrau uns Shots gemacht hat aus dreierlei Schnäpsen, die schwarz-rot-gold waren irgendwie. Ganz komisch, wie die das hinbekommen hat, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall haben wir dann abends die Teile noch gezündet, damit wir sie nicht auch noch wieder mit nach Hause nehmen mussten.
Ja, damit es nicht umsonst gewesen ist, ne?
Schön. Richtig, genau. Das ist also mein VfB-Geheimnis, das bisher nur die wussten, die dabei waren tatsächlich. Ja.
Grandios. Also diese internationalen Auswärtsspiele, die sind da auch schon ganz besonders. Bin auch froh, dass ich dieses letzte Spiel, dieses letzte internationale Auswärtsspiel in Rijeka noch mitgemacht habe. Das war auch was ganz
schön.
Besonderes.
Ja. Das war auch sehr schön. Sehr schönes Stadion auch
wunderbar.
Gewesen. Die bis haben mittlerweile, glaube ich, umgebaut. Ne?
Genau, bis 20 Uhr am Strand gelegen und dann direkt rüber in den Block. Das war schon auch schön.
Gut, Leute, wir sind durch, ja?
Ich denke auch. Wir hoffen, wir konnten die Fragen einigermaßen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen. Das hat uns doch sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, die Zeit konnten wir dann doch jetzt auch ganz gut nutzen, das alles mal in aller Ruhe zu beantworten.
Richtig, ja. Kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. War neu. Vielleicht können wir es auch nochmal wiederholen irgendwann. Weil mir das eigentlich gefällt, so das Format, es macht Spaß, weil man einfach auch direkt auf euch eingehen kann. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass es jetzt noch ein neues Angebot gibt bei unserer Mein VfB Produktpalette, nämlich einen Newsletter. Den gibt's ab morgen. Ich schreibe den. Da bekommt ihr jede Woche unsere besten VfB-Stücke serviert. Und nochmal so einen kleinen persönlichen Text von mir meistens, in dem ich das ein oder andere einfach auch versuche weiterzugeben. Ein Einblick in unseren Redaktionsalltag. Mit Sicherheit keine Geschichten über Pyroschmuggel nach Portugal, aber es ist auf jeden Fall, wie ich hoffe, lesenswert. Meldet euch da an unter www.stn.de/meinVfB-Newsletter. Das Mein VfB-Newsletter an einem Stück durchgeschrieben. meldet euch sofort an. Ab morgen gibt's die erste Ausgabe und dann freue ich mich einfach auf die nächste Woche und die nächste Folge, Christian. Hat Spaß gemacht heute.
Hat großen Spaß gemacht. Wir schicken die besten Grüße raus an euch. Bleibt gesund und zu Hause.
So sieht's aus. Bis nächste Woche.
Ciao.
Podcaststadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.